Welcome to my G-spot.
Hi Leute, ich bin Stefanie Giesinger und wir befinden uns wie immer an meinem Lieblingsort auf der ganzen Welt, nämlich meinem G-Spot. Hier möchte ich mit euch über alles sprechen, was mich und euch sicherlich auch interessiert. Das sind Themen wie Feminismus, Sex, Beziehungen, Freundinnenschaften. Alle Themen sind erlaubt, außer Tabus. Und das tue ich natürlich nicht alleine, sondern mit unterschiedlichen GästInnen. Das sind unter anderem ExpertInnen, FreundInnen, alles Menschen, die mich inspirieren und die ich mit dem Thema assoziiere. Mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen und dass alle sich hier wohlfühlen können. Wie immer starte ich mit meinen Gedanken, die ich vorher aufgeschrieben habe. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Obwohl ich mittlerweile meine Finanzen im Blick habe, projektbezogen mit einer Finanzexpertin zusammenarbeite und Investorin bin, merke ich, dass ich dem Thema Geld oft einfach ausweichen will. Gestern wurde ich von einem Bekannten, der selbst in der Social-Media-Sphäre arbeitet, gefragt, wie viel ich monatlich ungefähr verdiene. Die Frage fühlte sich unangenehm und übergriffig an und ich frage mich, warum eigentlich? Ist es mir peinlich, wie viel Geld ich verdiene? Oder ist es mir einfach unangenehm, weil es in unserer Gesellschaft nicht normal ist, über Geld zu sprechen? Ich merke, dass es ein Riesentabuthema ist für mich und ich würde niemals auf die Idee kommen, jemanden zu fragen, wie viel Geld die Person angespart hat, ausgibt oder verdient. Auch in engen zwischenmenschlichen Beziehungen fällt es mir schwer, diesem Thema Raum zu geben. Ich vermeide es in romantischen Beziehungen, aber auch in Freundinnenschaften. Selbst der Moment, wenn die Rechnung auf den Tisch kommt, ist für mich fast immer super unangenehm. Meine Kindheitserinnerungen an Geld sind auch alles andere als positiv. In meinem Umfeld war Geld oft Auslöser für Streitigkeiten und Diskussionen. Es schien, als würden Probleme und Geld untrennbar miteinander verbunden sein. Hinzu kommt, dass ich irgendwie davon überzeugt war, dass Leute, die viel Geld haben, keine guten Menschen sind. Heute betrachte ich das Thema natürlich differenzierter, doch die negativen Glaubenssätze sind noch immer super präsent. Ich glaube, dass viele Menschen ein eher kompliziertes Verhältnis zu Geld haben und dass vor allem weiblich sozialisierte Menschen Schwierigkeiten haben, sich finanziell abzusichern. Deswegen habe ich mich entschieden, heute mit einer Expertin zu sprechen, um diesem Thema Raum zu geben. Meine heutige Gästin ist Natascha Wegelin, den meisten bekannt als Madame Moneypenny. Online klärt sie über Themen wie Female Finance und Investments auf und hilft ganz besonders Frauen dabei, ein Vermögen aufzubauen und finanziell unabhängig zu werden. Ich möchte mit ihr darüber reden, was Female Finance ist, warum besonders Frauen bei diesem Thema viel lernen können und wie man, wenn überhaupt, ethisch investiert. Willkommen, Madame Moneypenny.
Ja, hi, danke für die Einladung. Ist kuschelig hier.
Dankeschön.
Gefällt mir gut.
Danke, danke, dass du da bist. Ich bin total gespannt, was ich dich so alles fragen kann. Ich habe nämlich sehr, sehr viele Fragen. Hast du meine Morning Pages gerade schon gehört?
Ja, absolut. Ja. Ich habe ganz viel rausgehört.
Denkst du, die meisten Frauen sind so, dass sie eher ein unangenehmes Gefühl auf Geld bezogen haben?
Tendenziell ja. Wobei das, was du beschrieben hast mit dem über das Gehalt reden und so weiter, ich weiß gar nicht, ob das so geschlechterspezifisch tatsächlich ist. Ich glaube, das ist eher, ja, ich glaube, es kann auch Männer betreffen. So dieses, es löst, glaube ich, schnell eine Angst vor Neid vielleicht auch aus. Mhm. Ne? So, okay, und wenn ich das jetzt sage und verdient die andere Person mehr oder weniger, was bedeutet das für unsere Beziehung? Wenn wir dann essen gehen, wird dann erwartet, dass ich immer bezahle. Also
voll.
Es schwingt halt so viel mit, ne, auf so einer komischen Ebene, über die man dann tendenziell auch nicht redet. Aber wenn wir zurück zu den Frauen kehren, ist es tatsächlich so, dass wir Frauen durchaus anders sozialisiert sind in Bezug auf Geld. Ne? Mhm. Also Finanzen sind Männersache. Geld ist meiner Meinung nach, hat auch viel mit Selbstwert zu tun. Und uns Frauen wird ja eigentlich immer eher gesagt so, ne, sei mal ruhig, fall mal nicht so aus, sei mit dem zufrieden, was du hast und so weiter. Und das sind natürlich alles so Glaubenssätze, wie du es auch gesagt hast, die natürlich genau da reinschlagen in diese Kerbe, dass Finanzen eigentlich eher Männersache ist und die Frauen sind für was anderes zuständig.
So spannend. Ich habe auch ganz, ganz viele Fragen vorbereitet. Du hast jetzt schon sehr viele Themen angerissen, aber ich möchte jetzt erstmal mit dir starten.
Ja.
Du sagst ja in deinem Buch explizit, dass du keine Finanzberaterin bist.
Ja.
was bist du denn dann?
Oder wie Identitätsfrage. Naja, also was ich, bin ja nicht nur ich bei Madame Moneypenny, ist ja mittlerweile schon ein Unternehmen geworden. Wir sitzen ja auch hier in Berlin, Prenzlauer Berg, mit immer so plus minus 12 Angestellten, tatsächlich also relativ großes Team. Genau, und was wir machen ist, wir haben ja auch einen Podcast, wir haben aber vor allem auch Mentoring-Programme. So, und das heißt, da kannst du halt zu uns reinkommen und irgendwie sagen, naja, keine Ahnung von Finanzen so ungefähr, aber ich weiß, ich müsste mal was tun, Rentenlücke schon mal gehört und so weiter. Und dann geht das bei uns ein paar Wochen lang, 8 Wochen lang, und da lernst du dann eigentlich alles, was du wissen musst. Und am Ende investierst du dann halt auch dein Geld, legst einen Sparplan an oder eine Einmalanlage, was auch immer. Und das ist eigentlich das, was wir machen. Also ich sage immer, wir inspirieren, wir geben Informationen, wir motivieren. Das ist auch ein ganz großer Teil unserer Arbeit. Aber ich sage niemandem, was sie tun sollen. Also Abgrenzung, Beratung. Ja, du gehst zu einer Beraterin und sagst, hier, unterschreiben Sie hier diese Versicherung und investieren Sie in dieses Produkt. Uns geht's aber um das Empowerment dahinter. Das heißt, ich bin halt, oder ich sehe mich eher als Mentorin. Also ich laufe mit dir mit. Ja, ich sage dir, was der nächste Schritt ist, was die nächste Etappe ist, aber den Berg musst du alleine hochlaufen. So, ich trage auch nicht dein Gepäck, ja. Ich halte dein Händchen, wenn du eine Blase am Fuß hast, aber du musst die Schritte selber gehen. So, weil das eben auch dieser Empowerment-Aspekt dabei ist, der geht dir halt verloren in der Beratung. Ne? Wenn jemand sagt, bitte unterschreiben Sie hier, dann weißt du wieder nicht, was Sache ist. Es geht ja eben um die Unabhängigkeit, um eigene Entscheidungen zu treffen, und ich führe die Frauen bei uns im Programm zu den einzelnen Entscheidungspunkten, führe die hin, sage denen, hier kannst du jetzt so oder so entscheiden, ja, das sind die Vor- und Nachteile, aber du triffst die Entscheidung, so, und ich gehe mit dir mit, halte dein Händchen, aber laufen musst du schon selber.
Voll schön und auch sehr wichtig, ich kann das total nachvollziehen, weil obwohl ich mich damit auseinandersetze, mein Interesse ist dafür einfach nicht geweckt. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man eine Mentorin an der Seite hat und vielleicht auch dann ausarbeiten kann, was die Interessen sind, dass man mehr am Ball bleibt, auf jeden Fall langfristig gesehen. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also der besteht meistens aus verschiedenen internen Meetings auch. Also wie gesagt, ich habe ja mein Team, da habe ich One-on-Ones, da haben wir Content-Meetings. Gestern zum Beispiel hatten wir ein Brainstorming zum Thema Marketing-Messaging und so weiter. Dann drehe ich natürlich viele Videos, gerade drehen wir wieder neue Videos fürs Mentoring-Programm. Wir haben vor ein paar Wochen noch erst ein komplett neues Programm auf den Markt gebracht. Also viel Content-Dreh, ja. Du kennst das. Also damit verbringe ich eigentlich so meine meiste Zeit aktuell, würde ich sagen.
Mhm. Ja. Und auch Bücher schreiben, oder?
Ich meine, eins habe ich mal geschrieben vor 5 Jahren.
Und in diesem Buch hast du auch folgenden Satz geschrieben: Ich bin die, die unzufrieden mit ihrer Situation war und sich ihren Weg gebahnt hat, genau wie du es tun wirst. Kannst du ein bisschen mehr darauf eingehen, also in was für einer Situation du dich damals befunden hast?
Ja, das war damals. da habe ich mich zum ersten Mal selbstständig gemacht. Also ich bin aus dem Angestelltenverhältnis gekommen und hatte dann eine Idee für ein Unternehmen, habe mich selbstständig gemacht. Und wenn man nicht mehr angestellt ist, kann man sich überlegen, ob man in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen möchte in Deutschland, ja oder nein. So. Mhm. Und dann dachte ich so, ach, noch nicht so viel Gutes gehört von der gesetzlichen Rente. Mache ich mal Kreuzchen bei nein. Und dann der zweite Gedanke war so, also keine Rente sehen wir auch ein bisschen
gruselig.
Irgendwie nicht so cool, ja. Also irgendwas sollte da schon sein. Naja, und dann bin ich eben bei so einer Beraterin gelandet, die halt gesagt hat, unterschreiben Sie hier, machen Sie hier dies. Und ich so, ach ja, die ist aber nett, ja. Der Tee ist so lecker und die Kekse sind so gut. Und habe halt blindlings irgendwelche Sachen unterschrieben. So wie das wahrscheinlich sehr, sehr viele von uns schon mal gemacht haben. Irgendeine Rentenversicherung hatte ich dann halt so an der Backe, sage ich jetzt mal. Und habe da auch eingezahlt, also jahrelang, schon so ein paar hundert Euro im Monat. Und für mich, die da kein fixes Gehalt hatte, weil gerade in der Gründung und so weiter, war schon echt viel Geld. Ich wusste aber nie, was das war. Ich hatte immer ein komisches Bauchgefühl und es war immer so, naja, macht man halt so. Und irgendwann hat dieses schlechte Bauchgefühl so überhand genommen, dass ich dachte, okay, ich guck da jetzt mal rein. Ne? Und diese Beraterin, die rufen dich ja dann auch ständig wieder an und wollen auch dies verkaufen, das verkaufen. Und immer war mir das zu komisch und hab da reingeguckt. Hab dann ein Schreiben mal angefordert von der Versicherung. Ich so, was kostet das hier eigentlich? So. Ja, und dann habe ich zurückbekommen, Schreiben mit einer wunderschönen Auflistung aller Kosten. Und eben drüber stand was von 17.000 noch was Euro an Gebühren für Provision und Verwaltungskosten und alles. Ich so, what?
Ach, meine Güte.
So viel hatte ich zu dem Zeitpunkt ja noch niemals eingezahlt. Ne? Also das war halt echt so dieser Moment, so das kann eigentlich nicht stimmen. Also ich dachte die ganze Zeit, meine 300 Euro im Monat gehen halt in diese Rentenversicherung.
Ja.
Dabei gehen halt aber ganz, ganz viel, fast schon der Hauptteil, eben erstmal an alle anderen, an die Maklerin, die mir das verkauft hat als Provision, krass, an die Versicherung und so weiter. Also im Endeffekt stand ich da eigentlich mit einem Minus. Das kann jetzt irgendwie nicht sein.
Wann war das, wenn ich fragen darf?
Das war, muss so 2015, 2016 gewesen sein. Und das war dann auch so mein Start, da hatte ich mit Madame Moneypenny ja noch nichts am Hut. Das war so mein Start, wo ich dachte, wow, Moment mal, das ist legal. Und habe dann so ein bisschen das Gespräch mit Freundinnen gesucht. Ich so, wie macht ihr das denn? Hier Finanzen und so weiter. Ach ja, gar nicht, mach mein Papa, müsste ich auch mal und so. Ja, und so bin ich halt reingekommen. Da habe ich für mich echt die Entscheidung getroffen, so kann gar nicht sein, dass ich hier so leichtes Opfer bin, ne? Mal irgendwas unterschreiben und so, keinen Plan habe. Ja, und da habe ich für mich die Entscheidung getroffen, okay, das ist alles nichts für mich, muss das jetzt selber machen, muss das jetzt selber regeln. Habe mich also aus allen möglichen Versicherungskonstrukten gelöst und habe gesagt, gut, dann muss ich es jetzt halt so hinbekommen, dass ich keine Versicherung brauche. Das war dann mein Ziel. Und so habe ich mich dann das ganze Thema Finanzen reingegraben, selber eine Rente bauen. Da bin ich zum ersten Mal darauf gekommen, hey, ich kann mein Geld ja investieren an der Börse, gewinnbringend, ja, wow. Mein Geld macht Geld.
Wie hast du das herausgefunden? Wie hast du dich da so reingefuchst? Weil du meintest, du hattest nichts mit Finanzen am Hut.
Ich hatte gar nichts mit Finanzen am Hut. Und du hast ja auch gerade gefragt, wann war das? Also vor knapp 10 Jahren, da gab es keine YouTube-Channels, da gab es keine Finanzcoaches.
Wenig.
Also zumindest nicht in diesem Bereich oder so ein, zwei. Es gab so ein paar Finanzblogs, die man dann gefunden hat, wenn man sehr tief gesucht hat. Und daran habe ich mich sehr an amerikanische Literatur auch gehalten. Also ich habe viele Bücher gelesen, amerikanische Seminare auch besucht und so, weil ich das Gefühl hatte, die sind irgendwie weiter, die gehen ja auch eh offener mit Geld um und so weiter. Ja, also habe mich da echt hardcore eingegraben, etliche Bücher gelesen, Seminare gemacht und war dann so, okay, ich glaube, jetzt habe ich es ungefähr. Und habe dann halt gemerkt, damit bin ich ja gar nicht allein. Es geht ja eigentlich allen anderen genauso. Und habe dann angefangen, einen Blog zu schreiben und eine Facebook-Gruppe aufzumachen. Und dann kam das auf einmal, dass in der Facebook-Gruppe auf einmal immer mehr Frauen waren. Jetzt sind wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele wir gerade sind, über 150.000 oder so. Voll cool. Und so ist es dann quasi gewachsen. Also man kann schon sagen, so die Zielgruppe, die Frauen haben schon sehr an mir gezogen. So haben gesagt, okay, gib uns mehr, gib uns mehr. Also da habe ich halt genau den Nagel auf den Kopf getroffen damals.
Und hast du das dann einfach neben deinem Job gemacht, dass du dich damit so stark auseinandergesetzt hast? Und beim Reinfuchsen, also neben den Problemen, dass es natürlich sehr wenig Informationen gab, hattest du noch andere Hürden?
Genau, also es gab halt wenig Informationen, also auch keine Vorbilder so richtig. Ne? Also ich meine, wenn man da schon reinguckt, also sämtliche Literatur, die ich gelesen habe, oder ich würde mal sagen, zu 95% von Männern geschrieben. So, ne? Also da kommt halt auch kein weiblicher Lebenslauf drin vor, da kommt nicht Teilzeit drin vor, da kommt nicht Kinderzeit mit vor, Elternzeit und so weiter. Also das war schon so, dass ich dachte, naja, ist ja schon auch, ich sage es mal, im typisch weiblichen Lebenslauf vielleicht ein bisschen anders. Was ich relativ wenig ehrlicherweise erfahren habe, aber weil ich mich halt auch in der Finanzbubble direkt befunden habe, war die so, du als Frau jetzt hier irgendwie so, ne? Das ging, weil ich mich ja aber auch gar nicht so richtig außerhalb meiner Frauen bewegt habe. Wobei, da kann ich noch eine Anekdote erzählen. Das war dann auch nochmal so ein Auslöser, dass ich habe angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, habe dann in eine ziemlich große Facebook-Gruppe damals, wo es um Aktien und Finanzen und so weiter ging, so reingeschrieben, so hey, ich habe jetzt 50.000 Euro gespart oder was, wie kann ich daraus 1 Million machen oder irgendwie sowas, ne? Also wie kann ich das jetzt vermehren? Also ich glaube, Top-Antwort war, naja, lässt du halt ein bisschen was an dir machen und heiratest halt reich.
Nein.
Und da war so der wirklich, ich hoffe, ich habe davon noch einen Screenshot. Ich glaube, die Gruppe gibt's auch noch. Eigentlich, das muss ich noch mal rauskramen.
Das ist ja unglaublich. Boah, das tut mir leid. Das ist ja eklig.
Wirklich, also total. Und ich so, what? Kann jetzt nicht euer Ernst sein. Und das war auch noch mal so ein Auslöser, dass ich dachte, okay, wir brauchen was von Frauen für Frauen, weil so funktioniert es nicht. Da fühlt sich keine Frau wohl in dieser Gruppe, ist auch nicht gewollt so. Ja, also das so ein bisschen als hat mir halt noch mehr Motivation gegeben. Okay, da gehe ich jetzt rein, liebe Jungs. So.
Voll wichtig. Also in einer Amundi-Studie zur Altersvorsorge 2017, die du auch in deinem Buch erwähnt hast, gaben 79% von Frauen an, aufgrund ihrer Erwerbsbiografie im Alter eine Versorgungslücke zu erwarten. Was denkst du, woran das liegt?
Ja, das liegt an sämtlichen Gaps, die auf dem Weg dahin passieren, ne? Also wovon man da, also worin es sozusagen mündet, ist die Gender Pension Gap, die halt eben genau das sagt, ne? Versorgungslücke, Frauen und Männer.
Also und da ist es so. Mit der Rente, entschuldige, genau, Pension ist Rente.
Ja, genau, genau. Und die liegt gerade in Deutschland bei, ich glaube, 40%. Das heißt, Frauen bekommen 40% weniger Rente als Männer. Und da steht mal so unterm Strich, ja. Also das ist so, das Worst-Case-Szenario halt. Und in Zahlen bedeutet das, ich finde immer, man kann natürlich Männer und Frauen vergleichen, aber am Ende ist mir egal, ob ich mehr oder weniger bekomme als Mann, sondern es muss halt für mich, für mein Leben halt reichen.
Ja.
Und da reden wir bei einem guten Drittel der Frauen von einer Rente von ungefähr 1.000 Euro. So, und das ist halt, also im Hier und Jetzt 1.000 Euro. Ne? 1.000 Euro sind im Hier und Jetzt nochmal deutlich mehr wert sozusagen als halt in 40 Jahren. Da kannst du nichts mehr davon kaufen von den 1.000 Euro. Ja, und warum ist das so? Also angefangen bei Gender Pay Gap, ne? Also wir verdienen weniger Geld. Gender Care Gap haut da halt auch mit rein. Die teilweise, der größte Peak in der Gender Care Gap ist so mit Mitte 30 bei Frauen, wenn also vielleicht das erste Kind kommt, ne?
Also unbezahlte Care-Arbeit.
Unbezahlte Care-Arbeit.
Care-Arbeit ist
in
sowas.
Stunden, genau, ist sowas wie Haushalt, ja. Kinder versorgen, Eltern versorgen, ne?
Ja.
Und da leisten Frauen dann einfach so viel mehr unbezahlte Arbeit halt. Ne? Und das sind natürlich alles, wenn man das dann mit Männern vergleicht, ist dann halt kein Wunder, dass wir halt über ein Jahr, oder nicht über ein Jahr, sondern über unsere gesamte Erwerbstätigkeit gesehen, so viel weniger Geld verdienen. Je nachdem, welcher Statistik man glaubt, reden wir davon 650 bis 800.000 Euro weniger, die eine Frau durchschnittlich verdient in ihrem gesamten Leben als ein durchschnittlicher Mann. Das ist eine Viertelmillion Euro, so, ja. Das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied, ob ich dieses Geld habe, und damit das sparen kann, damit ein Vermögen aufbauen kann, für mich selber sorgen kann, wie halt die Männer, der durchschnittliche Mann, sage ich jetzt mal, oder ob mir das halt fehlt, ja. Also woher soll dann die Rente, die du gerade ansprichst, woher soll die dann kommen? Ja, also die gesetzliche Rente funktioniert so, wenn du einzahlst, bekommst du was raus. Zahlst du nichts ein, bekommst du nichts raus. Zahlst du viel ein, bekommst du viel raus. So, zahlst du wenig ein, bekommst du halt wenig raus. Ne? Also, und mit dann, wenn ich dann jahrelang vielleicht nicht Vollzeit arbeite, sondern nur Teilzeit arbeite, weil ich in Elternzeit bin oder was auch immer, zahle ich also entsprechend weniger in die gesetzliche Rente ein und bekomme halt weniger zurück als mein Partner beispielsweise, der durchgehend arbeiten geht, Karriere macht. Ja, also da hängt ja noch so viel mehr dran als dieses unmittelbare, bekomme ich ein Gehalt oder bekomme ich kein Gehalt. Sondern wenn du halt raus bist, ein paar Jahre bist du halt erstmal raus und dann wieder einzusteigen in den Beruf und so weiter. Da hängt ja so viel mehr dran. Also jegliche Karrierechancen, Aufstiegschancen. Und das ist halt genau der große Unterschied, und am Ende des Tages mündet es halt in, bei vielen Frauen leider Altersarmut, muss man echt so sagen.
Deswegen hast du dir wahrscheinlich dann auch zur Aufgabe gemacht, Frauen zu unterstützen, sich finanziell abzusichern, weil es bei dir so war. Merkst du, dass Frauen anders anlegen als Männer?
Also es gibt verschiedene Statistiken, die das beleuchten, wie Frauen anlegen, und unterm Strich steht, sie legen besser an. Frauen legen erfolgreicher sozusagen an. Und das ist so etwas, wo ich so denke, ah ja, wir können es eigentlich sogar besser als die Männer, aber trotzdem machen wir es halt nicht. Nützt mir ja auch nichts, ne, wenn ich es theoretisch besser kann, aber in der Praxis halt nicht mache. So. Oft sagt man, Frauen seien irgendwie risikoaverser, ja, die sind irgendwie vorsichtiger oder so. Stimmt eigentlich gar nicht. Sondern Frauen, und das kann ich bestätigen aus meiner Arbeit, gehen da sehr analytisch ran, ja, also das emotionale Geschlecht, ja, geht sehr analytisch ans Thema Finanzen ran. Wir machen unsere Hausaufgaben, ja, wir machen unsere Strategie, wir wollen es halt richtig machen. So, während Männer gerne mal so, oh ja, mal hier ein bisschen Tesla-Aktien und da ein bisschen so, ne, vielleicht auch mit zu prahlen, vielleicht ist auch noch mehr ein Ego-Thema so. Ja, ja. Bei Männern und bei Frauen ist einfach so, ja, ich mache das jetzt, ich weiß, ich mache es richtig, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und dann kann ich wieder mein Leben leben. Und ja, in dem Moment, so sind sie dann halt auch erfolgreicher, weil sie halt, ja, ich sag mal, nicht so viel noch drin rumfuschen, wenn es einmal aufgesetzt ist. Also ja, Ermutigung an alle Frauen. Wir haben eigentlich so in uns schon eine sehr gute Anlage, unser Geld gewinnbringend zu investieren.
Ja, und wenn jetzt ganz viele da draußen denken, okay, wie lege ich denn an? Darüber sprechen wir gleich. Erst möchte ich über deine Finanzkurse sprechen. Wie laufen die ab und wer ist da dabei? Also wer ist deine Zielgruppe?
Ja, also wir haben zwei Programme. Das eine heißt Finance First. Mhm. Und da geht es wirklich darum, das ist sozusagen unser Einsteigerprogramm, das ist ganz neu. Da geht es wirklich darum, okay, ich sag mal, in die Kontrolle zu kommen. Ne? Also meine Finanzen zu ordnen, da eine Struktur reinzubringen. Weil und so ging es mir am Anfang auch, dieses Gefühl so, ja, ich reicht es jetzt eigentlich oder nicht am Ende des Monats? Ich weiß, es kommt ein bisschen was rein, ich weiß, es geht ein bisschen was raus, aber wie viel bleibt eigentlich wirklich übrig, in Anführungsstrichen? Was habe ich eigentlich so für Versicherungen? Ne? Also wo ist vielleicht bei den Einnahmen noch Spielraum? Also da geht es wirklich erstmal eine Struktur zu legen, wir machen da auch Mindset-Arbeit und so weiter, aber da ist so das Ziel, okay, in die Kontrolle zu kommen, eine Struktur aufzubauen, vielleicht auch ein Kontenmodell aufzubauen, gewisse Dinge zu automatisieren, dass ich nicht jedes Mal mir wieder überlegen muss, sondern so ein bisschen den Druck auch rauszunehmen, eine gewisse Leichtigkeit, ja, das, was du im Intro auch erzählt hattest, ein bisschen Leichtigkeit mit reinzubringen in das Thema. Und da ist es halt wirklich das Ziel, ein paar tausend Euro anzusparen. Mhm. So, ne? Also wirklich, und zwar fundiert nachhaltig anzusparen, weil das, was ja oftmals passiert ist, naja, ich spare jetzt hier ein bisschen. Ah, nächsten Monat ist es wieder weg. Ja, dann spare ich wieder ein bisschen. Ah, dann rutsche ich wieder im Dispo. Ach, jetzt bin ich wieder. Also dieses so Ping-Pong, wenn man so das Gefühl hat, ich bin eigentlich so ein Ball von äußeren Kräften und ich so, das Geld kontrolliert mich.
Ja.
So, und ich muss aber mein Geld kontrollieren und das funktioniert, das geht, ja. Mhm. Aber das zu lernen, wie Geld funktioniert und wie ich es kontrollieren kann, mit auch so einfachen Tools wie mein Haushaltsbuch führen oder so, ne? Aber wirklich so dieses Dranbleiben, das ist, das machen wir im Finance First. So, und wenn du da bist und sagst, ja, jetzt habe ich hier irgendwie meine x-tausend Euro angespart und bin so am Lenkrad, bin wieder in Kontrolle, dann gibt es das Folgeprogramm, das ist unser Mentoring-Programm, das geht 8 Wochen lang. Und da geht es dann wirklich darum, Geld zu investieren. Also, wie groß ist meine Rentenlücke, die auszurechnen, dann mit Tools dafür. Und dann zu sagen, okay, wie viel muss ich jetzt sparen und investieren, um diese Rentenlücke zu schließen.
Mhm.
So, also sehr zielgerichtet, das ist nicht ja, ich mache jetzt mal hier einen Crashkurs in Aktien oder Börse oder so, lege ein bisschen was an, sondern es geht schon wirklich darum, auch die Zahlen zu kennen. Weil das, was ich auch ganz oft sehe, gerade jetzt auch in den letzten Jahren, es ist halt unheimlich einfach geworden, sich eine App runterzuladen und mal 25 Euro zu investieren oder so. Und da liegt für mich ein ganz ja fataler Trugschluss drin, denn die Leute denken dann, ja, jetzt habe ich ja mein Geld investiert und jetzt ist ja gut, jetzt bin ich ja safe für die Rente. Und investieren dann 25 Euro und wissen gar nicht, dass es eigentlich 200 sein müssten, um halt die Rentenlücke wirklich zu schließen. Ne?
Mhm.
Weil ich bekomme ja zu wenig Rente im Alter. Also irgendwie muss ich das ja, ich muss ja selber mein Vermögen aufbauen. Das ist dann die Mechanik dahinter zu sagen, okay, ich bekomme von der gesetzlichen Rente meinetwegen die 1000 Euro, brauche aber 3000 zum Leben. So, woher kommen denn jetzt die anderen 2000 Euro?
Ja.
So, und das funktioniert eben so zu sagen, okay, ja, im Hier und Jetzt monatlich Geld ansparen, Geld investieren an der Börse, dass es mehr wird, sodass ich dann von diesem Geld später im Alter leben kann. Das ist die Mechanik dahinter.
Es investieren aber auch immer mehr Frauen, nicht wahr? Und das wahrscheinlich auch aufgrund dessen, dass immer mehr Informationen zur Verfügung stehen, dass immer mehr Gespräche entstehen, ja, und auch Möglichkeiten.
Ja.
Laut der Female Finance Forum sind 10,7% Frauen versus 19,3% Männer an der Börse. Was denkst du, muss sich ändern, damit Frauen an der Börse und beim Investieren sich wohler fühlen?
Genau, also ich denke schon, die Ansprache, mehr Ermutigung. Also es ist ja, glaube ich, also meiner Meinung nach ist es eigentlich nicht so, dass Frauen sich dafür nicht so interessieren, sondern sie haben eine größere Scheu vor dem Thema. Das sind eben diese Glaubenssätze, dieses, ich kann das sowieso nicht, ich war nicht gut in Mathe, das hat immer mein Papa gemacht, das macht mein Mann, das macht mein Berater. So, ja. Also ich glaube, da wir brauchen mehr von diesem Empowerment, um mehr zu sagen, hey, wenn ich das geschafft habe, dann schafft ihr es auch alle. Ja, es ist wirklich kein Hexenwerk. Ich will es aber auch nicht verharmlosen. Es ist jetzt auch nicht mal eben, also ich sage immer, es ist nicht kompliziert, aber es ist durchaus in gewisser Weise komplex,
ja,
ne, mit irgendwelchen Formeln und so weiter, Sachen rechnen. Aber das muss man ja nicht selber rechnen. Das kann man ja rechnen lassen von uns zum Beispiel in unser Programm oder wo auch immer. Ja, ich glaube, es braucht noch mehr Kommunikation, mehr Ermutigung, mehr Sichtbarkeit, mehr Vorbilder. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir da schon auf einem guten Weg sind. Und ich glaube, es braucht auch einfach Zeit.
Voll.
Ich glaube, es braucht einfach Zeit. Also wenn man mal so zurückschaut, so die Historie von Frauen und Finanzen. Also meine Oma, und da rede ich von den 1970er Jahren, die durfte kein eigenes Konto haben. So, die durfte auch nicht arbeiten ohne die Erlaubnis meines Opas.
Das ist 50 Jahre her.
Das ist noch nicht lange.
Das ist nicht
so
lange
das
her.
Das steckt noch drin. Das wird einfach mitgegeben. So. Und da sind wir viel bei Rollenbildern, da sind wir viel bei, wie wachsen auch Mädchen auf. Von daher, ich glaube, es braucht Zeit, um das so ein bisschen rauszuschwemmen, ja,
ja,
so aus dem System, und gleichzeitig aber eben auch aktive Arbeit, ja, die Frauen an die Finanzen zu kriegen, die jungen Mädchen an die Finanzen zu kriegen. Ich konzentriere mich, oder wir bei Madame Moneypenny konzentrieren uns auf die Frauen dann eher als auf die Mädchen, ne, weil wir sagen, okay, die Frauen sind die Vorbilder für die Mädchen.
Stimmt.
So, ne? Also so lernen Kinder, so lernen Mädchen und Jungs natürlich auch, aber gerade in Bezug auf Finanzen, ne, sehe ich immer Papa mit dem Geldbeutel oder Mama auch, ne? Arbeitet meine Mutter? Ja, nein. So, ist Geld ein Streitthema, was du ja auch vorhin erwähnt hattest, ne? Also, kann ich jetzt noch stundenlang weiter, aber ja, ne, es ist ja auch, Geld ist ja auch ein Machtthema, so, ne? Und
definitiv.
Geld wird natürlich auch benutzt von Männern, um vielleicht Frauen zu unterdrücken oder klein zu halten, oder dann kriegen die ein Taschengeld zugewiesen, so, ne? Gibt es auch. Ist auch gar nicht so selten, wie man denkt, im Jahr 2024, dass die Frauen dann eine EC-Karte zu dem Konto des Mannes haben, so, ne? Die haben teilweise kein eigenes Konto. Also totale Abhängigkeit. Und nicht selten passiert es dann auch, dass die EC-Karte dann eingezogen wird, weil, ja, sorry, ich mach jetzt mal was anderes. So.
Ja.
Du bist nicht mehr dran, so, ich habe jemand anderes
so
gefunden.
Frech. Stimmt, darüber habe ich auch viel nachgedacht und
ja,
habe mir auch ein paar Fragen dazu aufgeschrieben. Erstmal sprechen wir mal über die FinanzberaterInnen,
ja,
die du auch schon angesprochen hast.
Ja.
Viele empfehlen ja Sparpläne und Versicherungen, die für den Kunden oder die Kundin nicht das Beste sind.
Mhm.
Wie vermeidet man sowas?
Ja, also man vermeidet sowas, indem man sich so gut wie möglich selber informiert.
Ja.
Das mal auf der einen Seite. Ich weiß noch ganz genau, wie ich bei dieser Beraterin saß und sie fragte mich, haben Sie denn noch Fragen?
Du
und
so, nee.
Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Ja.
Also ich weiß, ich sollte wahrscheinlich ungefähr 100 haben, aber so, wenn man so blank ist bei einem Thema, man weiß auch gar nicht, was man fragen soll.
Ja.
So, I don't know. Also ja, man kommt nicht drum herum, sich zu informieren, dass man die richtigen Fragen stellen kann. Nichts unterschreiben, was man nicht versteht. Ja, dann muss die Person das halt nochmal erklären und nochmal erklären und nochmal erklären und nochmal erklären.
Also nicht dafür schämen, sondern wirklich nachfragen.
Genau, nachfragen. Und es fängt aber auch schon an mit der Wahl der Beratung. Es gibt zwei unterschiedliche Arten, es gibt mehrere, aber so die zwei größten unterschiedlichen Arten von Beratungen. Und die eine ist besser als die andere. Also wir kennen die, ich sage jetzt mal, die normalen so Bankberater, Sparkasse,
ja,
und so weiter.
Genau.
Die wollen immer Bausparer andrehen und so weiter.
Ja.
Also die verkaufen natürlich die Produkte der Bank, wo sie arbeiten, logischerweise. Was anderes präsentieren sie dir aber auch nicht, auch wenn es gut für dich wäre, ist aber gar nicht in deren Interesse. Also das heißt, die verkaufen dir halt das, was da halt im Angebot ist. Das sind die einen, finde ich noch recht offensichtlich. Also da wird kein, ich sag mal, ganzheitliches Konzept für dich gestrickt, um zu sagen, hey, Altersvorsorge und so weiter, ja, wir schauen mal genau drauf und wie sieht's denn aus und wie verdienst du denn und tralala. Sondern es ist halt so, mein Ziel ist es, Bausparvertrag zu verkaufen. Und dann kriegst du den halt angeboten. War bei mir genauso. Und jetzt gibt es aber auch noch die, es sind im Endeffekt Makler und Maklerinnen.
Mhm.
Das ist aber so ein bisschen versteckt meiner Meinung nach, weil die nennen sich auch kostenlose und unabhängige Beratung.
Okay. Die werden aber trotzdem mit einer Provision wahrscheinlich vergütet.
Genau, das sind nämlich genau die. Die sind aber kostenlos und unabhängig.
Mhm.
So. Und da finde ich es nicht so leicht zu durchschauen, weil wer sich kostenlos und unabhängig nennt und irgendwie ein paar Buchstaben, sozusagen, also steht halt nicht Sparkasse drauf, sondern dann halt der Name dieser Gesellschaft dann halt. Und da läuft es halt so, die dürfen sich unabhängig nennen, weil sie die eben nicht nur etwas von einer Bank oder von einem Versicherer verkaufen dürfen, sondern die haben sozusagen alles im Angebot, ja, sind also nicht an einen Versicherer gebunden, vertreten also nicht, es gibt keinen Versicherungsvertreter von nur einer Versicherung, sondern können die über alle Versicherungen Sachen halt anbieten und verkaufen. So, und da ist es jetzt genauso, wie du gesagt hast, pro Versicherung, Aktienfonds, whatever, was sie da verkaufen, bekommen sie halt eine Provision von dem Anbieter, von der Versicherung. Das war das, was ich damals auch abgeschlossen habe. So, und jetzt könnte man sagen, naja gut, solange die von der Versicherung bezahlt werden, ist mir ja egal. Aber ich zahle die Versicherung. Mhm. Und das ist genau das, was bei mir passiert ist. Ne? Ich habe meine 300 Euro pro Monat eingezahlt und ich dachte, die gehen in meine Versicherung. Davon hat sich aber jeder erstmal schön sein Stückchen vom Kuchen weggenommen.
Mhm.
Und der Rest ging sozusagen in meine Versicherung. Das ist aber nicht so offensichtlich, wie es meiner Meinung nach auch sein sollte.
Du hast Papiere angefragt, wo auch nochmal alles aufgeschlüsselt ist.
Genau, das musst du aber oftmals erst anfragen.
Weil okay.
Steht irgendwo im, also so ein Packen Papier, ne?
Und wie fragt man das an, wenn jetzt jemand schon so einen Vertrag abgeschlossen hat und sich jetzt auch gerade fragt, was mache ich jetzt?
Ja, also wenn jemand da draußen eine private Rentenversicherung hat, Riester, Rürup und so weiter, wird das 99,9% der Fälle auch eben so ein Maklerprovisionsvertrag sein. Wenn es das nicht ist, weiß ich das.
Mhm.
Denn, und jetzt kommen wir zu der anderen Sache, zu der anderen Beratungsart, es gibt auch Honorarberatungen. Und die funktionieren so, ich gehe da hin und sage, ich hätte gerne hier eine Altersvorsorge und die sagen, jo, kostet 1000 Euro. Und dann bezahle ich die und dann machen die mir das, wie es für mich halt passt. Die bekommen keine Provision von der Versicherung zurück. Das heißt, die handeln ausschließlich in meinem Interesse. Dem ist das egal, ob ich mit einer Riester-Versicherung da rausgehe oder nicht. Daran verdient er kein Geld. Der kriegt 1000 Euro von mir, wie viel auch immer, und arbeitet dann für mich. Und macht mir dann halt so, also transparent, ne? 1000 Euro, bitte mach mir meine Altersvorsorge sozusagen, mehr oder weniger. Ohne irgendwelche Verstecken und hier noch was von der Versicherung und so weiter. So, und wenn jetzt einer zuhört und sagt, ah, ich habe da auch so einen Vertrag, habe ich das jetzt bei einer Maklerin gemacht oder bei einer Honorarberatung? Ziemlich sicher bei einer Maklerin, wenn du keine Rechnung über halt ne, die Beratungsleistung bekommen hast, wie du es halt beim Honorarberater machen würdest.
Wie findet man einen Honorarberater oder Beraterin? Online auch einfach.
Online, okay. Genau, online googeln. Da aber auch nochmal nachfragen, ist es wirklich eine Honorarberatung? Weil manche machen auch so ein Mischkonzept.
Mhm.
Es ist, ja, da sind wir bei, es ist nicht kompliziert, aber komplex. Ja, also da verschwimmen viele Sachen und deswegen ist es ja auch so ein, für viele Menschen draußen so ein Ungeheuer, so ein Ungestüm zu sagen, oh, ich habe keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, weil es halt so, mal hier, mal da und worauf soll ich jetzt achten und so weiter, ich kann es total verstehen.
Mhm.
So, das, ja, aber gleichzeitig, wenn man sich da einmal reinfuchst und einmal so die großen Sachen verstanden hat, wie zum Beispiel, welche Beratung verdienen eigentlich wie Geld, dann ist man auch schon relativ weit. So, und wenn jetzt einer sagt, ich habe jetzt hier so einen Provisionsvertrag, ja, dann Kostenaufstellung bei Anforderungen von der Versicherung, Daumen drücken, dass die das auch schicken, weil manche ignorieren die Sachen dann auch. Und dann idealerweise eine Honorarberatung suchen, die sich das nochmal genauer anguckt und dann höchstwahrscheinlich nochmal einen anderen, besseren Vertrag findet.
Okay, verstehe.
Ja.
Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt so gar keine Ahnung vom Investieren.
Mhm.
Wie würde ich so eine Anlagestrategie angehen? Was würdest du mir raten?
Mhm. Also ich würde auf jeden Fall raten, wie vorhin schon gesagt, Buy and Hold zu machen. Ne? Also zu sagen, okay, ich investiere breit diversifiziert über einen langen Zeitraum.
In so, ETFs oder?
Idealerweise in ETFs, genau. Mhm. Das ist so, ja, ist so das, was für jetzt den Normalo sozusagen am einfachsten ist und auch am rentabelsten ist.
Kannst du ganz kurz erklären, was ein ETF ist?
Ja, genau. Also viele kennen wahrscheinlich den Begriff erstmal Aktien.
Mhm.
So Aktien. Ich kann mir jetzt eine Aktie kaufen von meinetwegen Zalando oder Apple oder Lufthansa oder was auch immer. Und damit habe ich dann sozusagen einen mini kleinen Teil des Unternehmens mir gekauft und profitiere dann, wenn es dem Unternehmen gut geht, ja, wenn der Aktienkurs steigt. Oder aber wenn er sinkt, ja, dann wird meine Aktie auch mal weniger Geld wert. Und idealerweise investiert man dabei nicht nur in 2, 3 einzelne Aktien, weil was mache ich, wenn die Lufthansa pleite geht oder die Branche komplett runtergeht, wie zur Corona-Krise. Ja, wenn du da nur in Lufthansa investiert hast oder nur Tourismusbranche, ja, heidi ho. Die Kurse sind natürlich so runtergegangen, weil die kein Geld verdient haben, weil keiner mehr reisen konnte. Und dementsprechend gilt es halt, das Risiko dadurch zu streuen, dass ich in möglichst viele Unternehmen aus möglichst vielen Branchen, in möglichst vielen Ländern investiere, um halt das Risiko so breit wie möglich zu streuen. So, wenn ich 2000 Aktien habe und davon geht Lufthansa runter, Apple geht hoch. So, ne? Also so gleicht sich das dann wieder aus. Das ist so die Idee dahinter. Und weil jetzt aber kein Normalo 2000 Aktien sich irgendwie händisch raussucht oder so, ist jemand auf die Idee gekommen zu sagen, hey, wir können doch Körbe stricken. So, da liegen dann schon verschiedene Aktien automatisch drin. Du musst dir nicht die Aktien alleine einzeln kaufen, sondern kaufst dir einen Anteil an diesem Korb, wo die schon drin liegen. Mhm. Auf dem Blumenstrauß meinetwegen. So, ja. Und das ist, da sind wir dann bei Aktienfonds. So, dieser Korb ist ein Aktienfonds. Jetzt gibt es verschiedene Arten von Aktienfonds. Und ETFs ist eben auch eine Art von diesem von Aktienfonds, von diesen Körben. Und das sind die besten, um es kurz zu machen. Die sind kostengünstig, breit diversifiziert. Und so kann ich mit einem ETF in 1800 Unternehmen investieren.
Und was sind aktive ETFs?
Aktive ETFs gibt es eigentlich gar nicht.
Ach so.
Es gibt aktive Fonds, auch dagegen gestellt. ETFs sind passive Fonds. Dann gibt es aktive Fonds, die einfach sehr teuer sind. Das sind aber wiederum die Fonds, die dir die Maklerin verkauft und die Finanzberatung. Die verkaufen dir aktive Fonds. Die verkaufen dir keine ETFs, weil dafür sind ETFs zu günstig. Und aktive Aktienfonds kosten richtig viel Gebühren. Richtig viel Gebühren. In die wollen wir nicht investieren. Da sind aber diejenigen, da sind aber die Fonds, an denen die Maklerin hat aber ihr Geld verdient. Meine Beraterin damals hat mir diese Rentenversicherung verkauft und wollte als nächstes mir aktive Aktienfonds verkaufen. Und da bin ich stutzig geworden. Ach so, Moment mal, was ist das denn jetzt hier eigentlich? Weil sie daran natürlich am meisten Geld verdient.
Schon frech.
Also es ist halt ein Interessenskonflikt.
So richtig sauer. Ja, klar.
Es ist halt ein Interessenskonflikt. Und wenn ich das halt nicht, damit meine ich, ne, also sich vorher zu informieren, um auch Fragen stellen zu können, hätte ich damals das Hintergrundwissen gehabt und gesagt, ja, Moment mal hier, Frau XY, sind das nicht aktive Fonds? Dann hätte sie sagen müssen, ja, es sind aktive Fonds.
Okay.
So. Ne? Und dann, also ich hatte mich dann mal über ETFs informiert und meinte dann auch zu ihr, sind ETFs nicht besser? Ah, nein, viel zu risikoreich. Und so. Und die hatte natürlich kein Interesse daran, dass ich selber eigenmächtig in ETFs investiere. Sie wollte, dass ich über sie in aktive Fonds investiere, weil sie damit halt Geld verdient. Ich kann es ihr nicht mal übel nehmen.
Ja, weil sie will natürlich auch einfach Geld verdienen. Genau, das ist ein Business, so. Verständlich.
Das ist dann halt ein Business, aber auf der anderen Seite sitze ich da halt als Konsumentin, als Kundin und gehe halt mit Produkten nach Hause, die einfach Murks sind, so muss man wirklich so sagen.
Okay, also ich merke mir, HonorarberaterInnen sind auf jeden Fall die, nach denen ich suche und nach aktiven Aktien suche ich auf gar keinen Fall, sondern eher nach ETFs,
keine aktiven
nach
Fonds.
Ja, genau. Nicht aktiven Fonds.
Ja.
Du hast in deinem Buch auch das passive Geldverdienen beschrieben.
Ja.
Das ist wahrscheinlich auch sowas wie in ETFs investieren, du legst dein Geld rein und du musst dich darum nicht mal kümmern. Was gibt es denn noch für Arten, um passiv Geld zu verdienen? Dass dein Geld dir Geld verdient sozusagen.
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also einmal alles mit Geldanlage zieht natürlich darauf ab, ne?
Mm.
Du kannst auch in Immobilien investieren und bekommst die Mieteinnahmen.
Genau.
So zum Beispiel, ne? Du kannst auch ein Business aufbauen und dich da rausziehen und keine Ahnung, ja, einen Online-Funnel aufbauen und halt E-Books verkaufen oder so, keine Ahnung, ne?
Aber dafür braucht man schon ein Wissen.
Dafür brauchst du halt, du musst halt irgendwie einen Mehrwert sozusagen liefern. Dann,
und so richtig passiv ist das ja jetzt nicht. Wenn du Wohnungen hast, dann musst du dich darum kümmern, musst die kaufen, Notar, alles Mögliche. Bei Aktien ist es dann nochmal was anderes. Es ist schon etwas passiver.
Ja, absolut. Also da gibt es sicherlich Abstufungen. Scheinen sich auch so ein bisschen die Geister. Ja, was heißt jetzt passives Einkommen? So, ne? Also liege ich jetzt in der Hängematte und woher kommt denn dann das Geld? Und ich würde schon sagen, das, was am nächsten eben da dran kommt, sind halt Investitionen an der Börse, weil ich investiere mein Geld und mehr muss ich da eigentlich nicht machen. Ja, also natürlich muss ich es am Anfang richtig machen. Also soll jetzt auch nicht so super easy, also klingen. Und wir müssen uns natürlich auch darüber bewusst sein, dass wir hier über ein Risiko auch sprechen. Das vergessen auch ganz viele, die dann sagen, ja, jetzt habe ich 2000 Euro angelegt. Wo sind die denn jetzt? Wie kann ich die denn jetzt wieder rausholen? Das ist halt kein Sparbuch, wo halt Geld liegt, sondern wir reden hier von Börse. Das ist volatil, das geht rauf und runter. In der letzten Corona-Krise haben viele zum ersten Mal, die es angelegt haben, zum ersten Mal eine richtige Krise miterlebt. So, das muss man dann auch psychologisch, emotional aushalten können. Ne? Also ich habe in mein Depot geguckt und da stand drauf -50%. Und wenn das ein paar zig oder auch 100.000 Euro sind, dann geht dir halt die Flatter. So, und das meine ich mit Vorbereitung und Wissen aneignen und was mache ich in der Krise. Ne? Und das ist auch der Grund, warum unsere Programme dann auch ein paar Wochen gehen oder ein paar Monate und nicht so, oh ja, investier mal irgendwie ein bisschen was.
Ja.
Weil ganz, ganz viele haben dann halt eben zum falschen Zeitpunkt wieder verkauft.
Ja, das ist so. Nämlich der, das Stichpunkt.
Tut weh.
Ja,
das tut weh.
Der Stichpunkt ist ja natürlich aushalten, wie du gerade sagst, dann eben nicht zu verkaufen, wenn man merkt, die Aktien sind gerade sehr im Keller. Ja. Und also ein Finanzkurs kann sich ja auch wieder erholen, wenn man mal rückblickend auf die Geschichte schaut, dann ist es schon immer so gewesen, dass es mal nach oben geht, nach unten geht. Das ist ja vollkommen normal. Und dann ist es ja auch schlau, eher monatlich zu investieren und nicht den ganzen Batzen auf einmal, oder? Was würdest du sagen?
Das ist tatsächlich so, oder um nochmal zu erklären, was sind die zwei Möglichkeiten? Angenommen, ich habe 10.000 Euro so, auf dem Konto liegen und überlege mir jetzt, was mache ich jetzt damit? Dann kann ich über 10 Monate 1.000 Euro investieren oder ich kann einmal 10.000 Euro investieren, morgen.
Genau.
So, und dann sind die sofort drin und weg oder investiert. Und eigentlich würde man ja sagen, naja, pro Monat 1.000 Euro, ja, nehme ich so ein bisschen die Schwankungen mit und mal investiere ich zu einem guten Zeitpunkt, mal irgendwie nicht so gut und so weiter und den Durchschnitt habe ich es dann. Tatsächlich ist es aber so, und zwar in 71% der Fälle sogar so, dass wenn du alles sofort investierst, du die bessere Rendite erwirtschaftest.
Hä?
Es ist wirklich so, dass jeder Tag sozusagen zählt. Also es ist wirklich die Zeit, weil guck mal, bist du dann deine 10.000 Euro investiert hast nach 10 Monaten, haben meine 10.000 Euro, wenn ich die morgen investiere, die sind schon seit 10 Monaten investiert. Die vermehren sich schon. Während du immer noch 5.000 Euro auf dem Konto hast und dann 4.000, dann 3.000, dann 2.000. Also es geht wirklich darum, so früh wie möglich, so viel wie möglich zu investieren.
Ah. Ja. Okay, dann muss ich was in meinem Sparplan verändern, weil ich habe das tatsächlich so, dass ich einfach jeden Monat investiere und ich habe das Gefühl, ja, ich nehme da die Schwankungen mit, wie du gesagt hast, und ich mich somit absichere, aber du hast vollkommen
tust aber
recht.
Tust du aber trotzdem, wahrscheinlich muss man nochmal unterscheiden, habe ich ein Anfangskapital, das sind ja zwei unterschiedliche Cases sein, ne? Habe ich ein Anfangskapital und überlege mir jetzt, wie kriege ich das jetzt investiert versus investiere ich immer 300 Euro von meinem Gehalt. Das läuft natürlich über einen Sparplan, logisch. Ja, kommt einmal im Monat rein, geht einmal im Monat wieder raus, rollendes System, so, ne, halt jeden Monat aufs Neue. Ansonsten rein renditetechnisch, wie gesagt, ist es ja gewinnbringender, alles sofort zu investieren. Aber auch da, das ist jetzt nur die rationale Sichtweise. Börse ist auch ziemlich emotional. Geld ist ziemlich emotional.
Voll.
So, und gerade wenn ich Anfängerin bin und sage, also ich investiere euch jetzt nicht meine 10.000 Euro morgen. So, ne? Also es kann sich auch einfach besser anfühlen zu sagen, ah, ich fange erstmal an mit 1.000, ah, vielleicht mache ich dann nochmal 3 on top, so, ne? Also da muss natürlich jede für sich auch ihren Weg finden, was sich auch gut anfühlt. Weil der Worst Case ist ja wiederum, ich mache jetzt Heidi Ho und sage, ja, jetzt investiere ich immer meine 10.000 Euro. In 2 Monaten kommt die Krise und ich denke, oh shit, ja, viel zu viel investiert und ah Mann, jetzt ziehe ich es wieder raus. Also es muss sich schon so ein bisschen die Waage halten. Die mehr Rendite theoretisch bringt mir halt auch nichts, wenn mir dann die Flatter geht und ich das Geld wieder rausziehe.
Also so, vielleicht gar nicht richtig draufschauen immer.
Das sowieso.
Ja,
also das sowieso
lassen.
Nicht draufschauen, eigentlich keine Finanznachrichten konsumieren, nicht irgendwie, verkauft sie alles, die Krise kommt und so weiter. Mm. Irgendjemand sagt immer, die nächste Krise kommt nächste Woche.
Mm.
Das sind ja sogenannte Crash-Propheten. Oder es gibt sogar auch den Begriff Finanzpornografie.
Ah.
Mit diesem Clickbait und ah, und tun sie dies und tun sie das und jetzt nicht und jetzt kaufen sie dies, jetzt müssen sie das verkaufen und so. Alles ignorieren. Breit diversifiziert, investieren, liegen lassen.
Voll spannend.
In 40 Jahren sind wir alle reich.
Finde ich gut. Ein Ex-Partner von mir ist total total into Krypto. Und als ich angefangen habe, dann in ETFs zu investieren, hat er gesagt, nee, das ist total bescheuert, weil irgendwann leben wir alle ziemlich digital und es ergibt nur noch Sinn, jetzt in Krypto zu investieren. Und dann hatten wir auch wirklich eine Auseinandersetzung, weil ich mit einer Finanzexpertin zusammenarbeite. Und dann meinte er so, nee, es geht einfach nicht, weil in 20, 30, 40 Jahren werden wir alles digital bezahlen. Was würdest du sagen? Denkst du, es ist wirklich eine große Gefahr, dass solche ETFs dann irrelevant werden?
Nee, gar nicht. Also das eine schließt das andere nicht aus. Das eine ist eine Währung. Ich kann jetzt auch in den US-Dollar investieren.
Mhm.
Schließt ja nicht aus, dass ich auch in Apple investiere.
Mhm.
So, ne? Also es sind da zwei komplett unterschiedliche Klassen. Das eine Mal wette ich sozusagen auf die Entwicklung einer Währung.
Mhm.
Und das andere Mal wette ich, eigentlich sind ja keine Wetten, aber trotzdem, auf die Entwicklung eines Unternehmens. Und nur weil eine Währung, nur weil wir vielleicht in 20 Jahren alles mit Krypto bezahlen, heißt es ja nicht, dass es Apple nicht mehr gibt.
Mhm.
Wir bezahlen bei Apple dann vielleicht mit Krypto, ist doch super.
Ja.
Also das eine schließt das andere nicht aus. Ne? Also wenn du in Aktien investierst, in die Wirtschaft, dann investierst du halt in Wirtschaftswachstum, in dass die Unternehmen.
Cool. Es gibt ja gerade einen großen Hype um Green Investments.
Mhm.
Geht das wirklich und was steckt dahinter? Weil ich habe damals mit meiner Finanzexpertin gesprochen. Ich wollte natürlich auch in nachhaltige Dinge investieren, weil ich mich auch freue, wenn die Welt sich in eine gute Richtung entwickelt. Und Geld hat eben auch die Macht, dass man das bestimmen kann. Aber dann hat sie mir gesagt, dass es relativ schwer ist, denn bei solchen Green Investments sind auch Unternehmen gelistet, die absolut nicht green sind. Die mussten dann einfach irgendwelche, Kriterien erfüllen, von wegen, sie haben mal was gespendet oder sie sind in irgendeiner Art und Weise an irgendeiner Nachhaltigkeit beteiligt. Aber Nachhaltigkeit ist ja auch ein großes Wort, was sehr viel beinhaltet und es hat keine richtige Definition.
Ja, genauso sehe ich es auch. Also es gibt verschiedene Kriterien, zum Beispiel die ESG-Kriterien oder SRI-Kriterien. Wenn man danach mal irgendwie googelt, dann findet man da einiges, aber es ist schon so, wie du sagst, jetzt nach meiner Definition von Nachhaltigkeit wären da auch viele Unternehmen sozusagen nicht drin. Ne? Mhm. Also man kann es jetzt so oder so sehen, ne? Ist das Glas jetzt halb voll oder halb leer? Man kann natürlich sagen, hey, ist ja trotzdem super, dass diese Kriterien gibt und dass dann diese Kriterien auch wirklich angewendet werden und Unternehmen danach geprüft werden. Auf der anderen Seite gebe ich dir vollkommen recht, die Kriterien sind teilweise so lax, dass ihr denkt, ja, warum ist Shell jetzt auf einmal nachhaltig? So.
Die sind bei den Green Investments
teilweise
Leute,
ja, ne?
Shell, ne? Also Shell, Tankstellen ist ungefähr der größte Umweltverschmutzer der Welt.
Und oft wird da halt ein Vergleich angestellt. Also ist Shell jetzt grüner als, keine Ahnung, Aral oder so, ja? Und dann kommt Shell mit rein und Aral halt nicht.
Unglaublich.
So, oder also das nennt sich dann so Best in Class. Ja, so versucht man sich da halt irgendwie ranzutasten und irgendwie diese Nachhaltigkeit auf einer Skala abzubilden, die jetzt auch nicht meinen Kriterien entspricht. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, wenigstens ist es dann, hat es irgendeinen Nachhaltigkeitsaspekt so.
Mhm.
Es ist natürlich auch so, dass, ich sage jetzt mal, sehr nachhaltige Unternehmen, die vielleicht jetzt noch gar nicht so lange am Markt sind, ne, die sind auch einfach noch nicht groß genug, um börsennotiert zu sein.
Mhm.
Es gibt ja ganz viele nachhaltige Unternehmen, die sind dann aber nicht an der Börse gelistet, weil sie dafür zu klein sind. So, das heißt, was wir als Verbraucherinnen also aktiv mit beeinflussen können, ist halt diese Produkte zu kaufen.
Mhm.
Also das ist eigentlich noch die größere Entscheidung und der größere Support ist halt, was wir im Alltag kaufen, ne? Wofür wir wirklich Geld ausgeben. So. Aber ich möchte nochmal dafür sensibilisieren, dass ich Nachhaltigkeit auch anders supporten kann.
Mhm.
Nämlich kaufe ich mir die Schuhe von A oder kaufe ich mir die Schuhe von B? Kaufe ich mir den Laptop, kaufe ich mir dies oder das? So, und in welchen ETF ich jetzt investiere, ist da eigentlich nachgelagert. Ich supporte die Unternehmen, indem ich die Produkte kaufe.
Welche Risiken gibt es so bei solchen Investitionen?
Ja, das größte Risiko ist halt plakativ gesprochen, dass der Kurs abschmiert und ich Verluste mache. So, ne?
Aber das kann ja auch sehr gut sein, dass sich das wieder erholt, beziehungsweise die Möglichkeit ist dann sehr hoch, dass es sich wiederholt.
Genau, absolut. Also wenn man sich so mal die weltweite, also es gibt so Kurse, die so die weltweite Wirtschaft sich anschauen oder alleine auch der DAX, ja, der deutsche Aktienindex, wenn man sich da mal rückblickend die letzten 40, 50 Jahre anschaut, sieht man, dass es kurzfristig, ne, ist immer so eine zittrige Linie dann so kurzfristig, man weiß man nicht so, wie es morgen, wie es übermorgen und dann gibt es natürlich mal die Peaks, ja, also die Booms und dann geht es aber nach jedem Peak, kommt auch wieder die Korrektur sozusagen, geht es wieder runter, aber nach jedem Tief kommt auch wieder das nächste Hoch und das nächste Hoch ist meistens höher als das letzte Hoch. Das heißt, die Tendenz geht immer nach oben und die Tiefs sind oftmals nie so tief wie die letzten Tiefs. Das heißt, wenn man da eine Linie, man sieht diese zittrigen Linien die ganze Zeit, aber wenn man mal eine Linie durchziehen würde, eine Durchschnittslinie, sieht man, es geht nach rechts oben. Also finde ich irgendwie logisch, weil unsere Wirtschaft wächst. Jetzt kann man fragen, ist da irgendwo ein Ende, Kapitalismus und so weiter. Aber wenn man grundsätzlich daran glaubt, zu sagen, okay, unsere Weltwirtschaft wächst weiterhin, warum sollte das jetzt irgendwie anders werden, dann ist sozusagen, ist man das. Das größte Risiko ist immer man selber, indem man Fehler macht, indem man falsch investiert, indem man zum falschen Zeitpunkt verkauft, indem man zu viel Risiko eingeht, zu wenig Risiko eingeht. Auch das kann ich ja alles steuern. Ne? Also das wissen aber viele leider nicht, da passieren leider auch große Fehler, dass die Menschen tendenziell dann zu viel Risiko eingehen und das gar nicht wissen. Ne? Ich bin bei den 10.000 Euro zum Beispiel im Kopf. Ja, wenn 10.000 Euro alles ist, was du hast, solltest du auf gar keinen Fall alle 10.000 Euro investieren.
Also das ist so ein No-Go für dich?
Ja, absolut.
Okay.
Also erstmal den Notgroschen zu haben. Notgroschen heißt für mich, mindestens 3 Gehälter fix auf dem Konto zu haben.
Okay.
Waschmaschine geht kaputt, Auto geht kaputt, whatever.
Okay.
Vielleicht auch 6 Monate, ja, je nachdem, wie sicherheitsbedürftig man so ist. Auch da habe ich Familie oder nicht. Ja, also bin ich jetzt Anfang 20, ja, hey, die ho. Oder bin ich irgendwie Ende 30, ja, ich habe ja 3 Kinder. Mein Notgroschen ist irgendwie 6 Monate, falls mal irgendwas passiert. Mhm. Oder 12 sogar auch. Man sollte immer nur das Geld investieren, was man die nächsten Jahre nicht braucht. Das ist eigentlich ein ganz großes Credo. Man hat den Notgroschen, das sind ein paar tausend Euro, die liegen auf dem Konto, auf dem Tagesgeldkonto idealerweise, kriegst noch deine 2-3% Zinsen meinetwegen. Und nur das darüber hinaus, was ich nicht brauche, was nicht meine Miete ist, was nicht eine Rate für einen Kredit ist, der in 10 Jahren fällig ist oder so, ne? Was nicht, ja, ich müsste eigentlich noch eine Steuer rückzahlen, aber es kommt erst in 5 Jahren, jetzt investiere ich das mal in der Zwischenzeit. Nicht machen.
Nicht machen, nicht okay. Machen.
Nur Geld, was man nicht, also wirklich als Rente sozusagen verbuchen.
Darf ich dich fragen, wie du investierst? Also ich, fang mal bei mir an. ich habe mir 3 Wohnungen inzwischen gekauft. In einer wohnt meine Oma, in der anderen, die ist dann auch in der Nähe von meinen Eltern. Und die Wohnung, in der ich lebe, die habe ich gekauft. Und ich dachte, das sind einfach gute, stabile Investments. Dann habe ich in Unternehmen investiert, an die ich glaube. Plus in ETFs und ich habe das Gefühl, ich bin richtig stolz auf mich.
Ja, ja.
Vor allem im Hinblick darauf, dass ich mit Geld nach wie vor nichts Positives assoziiere. Es ist für mich wirklich etwas total Abstoßendes und wahrscheinlich liegt das an den Glaubenssätzen, wie ich es schon in den Morning Pages erwähnt habe, weil es in meiner Kindheit eher was Negatives war und irgendwie wird mein Interesse für diese Zahl nicht geweckt. Ich schaue auf mein Konto, ich empfinde nichts. Ich wirklich keinerlei Emotion. Mhm. Ganz komisch. Und ich durch die Finanzexpertin habe ich die ETFs ausgesucht und bin jetzt einfach ganz stolz, dass ich genau diesen Weg fahre und so mache ich das auch weiter. Aber wie machst du das? Weil du hast ja schon sehr viel Interesse für dieses Thema inzwischen.
Mhm. Ich mache eigentlich so Eat Your Own Dog Food. Ich mache es genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Ich investiere in ETFs. Mittlerweile auch in, also habe ich auch in ein Startup investiert. ETFs. Ich habe vor ein paar Jahren, man muss ja dazu sagen, in Krisen, wenn die Kurse runtergehen, ist natürlich auch gute Shoppingzeit. Ist eigentlich ausverkauft, ne? Günstig. Da habe ich mir ein paar Einzelaktien tatsächlich auch gekauft.
Einzelaktien
von verschiedenen Unternehmen.
Unternehmen.
Okay. Ja, genau, von verschiedenen Unternehmen, wo ich dachte, das ist eigentlich gerade eine gute Opportunity so. Aber das ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Ich investiere über ETFs in Aktien weltweit gestreut, in Schwellenländer, in Rohstoffe, in Immobilien, ein bisschen Staatsanleihen habe ich auch noch mit dabei.
Also Rohstoffe, ja. Das ist so Gold, Silber, sowas.
Ja.
Und denkst du,
Heu, Stroh, also wirklich so bunter
physische
Mix.
Physische Sachen.
Ja.
Interessant. Kommen wir mal zu dem Thema Geld in Beziehungen, was mich auch einfach sehr lange umtreibt. Viele Ungleichheiten, was das Thema Finanzen angeht, entsteht ja in Beziehungen. Mhm. Also lass uns gerne mal auf dieses Thema ein bisschen mehr eingehen. Wer bezahlt deiner Meinung nach beim ersten Date?
Oh, schwierig.
Schwierig. Ich zahle immer. Ich zahle immer, weil ich das Gefühl habe, ich will der Person nicht schulden. Ich weiß, das bedeutet nicht, dass ich der Person was schulde, wenn sie für mich zahlt. Aber es gibt mir einfach das Gefühl von, ich habe die Situation gerade etwas mehr unter Kontrolle. Und deswegen möchte ich einfach zahlen.
Mhm. Ich habe mal in einem Beziehungspodcast, wo es auch darum ging, gehört, dass eine, ich weiß nicht, ob sie Paartherapeutin war oder was auch immer, die meinte, für sie ist es ein absolutes No-Go, wenn der Mann nicht zahlt. Und das ist für sie, als selbst als Paartherapeutin, ein absoluter Grund, den nicht noch ein zweites Mal zu treffen.
Was?
Wenn er nicht zahlt. Und ich war auch so, hä? Und das Argument war für sie, dass es etwas mit Großzügigkeit zu tun hat. Also sie möchte anscheinend jemanden daten, der großzügig ist. Und wenn jemand beim ersten Date, wahrscheinlich bei allen Dates, würde ich mal sagen, nicht bezahlt, dann ist es für sie mangelnde Großzügigkeit und dann wird sie den nicht wieder treffen wollen. Also vielleicht ist es gar nicht so, wer zahlt und sondern was interpretieren wir da hinein? So, ne? Oder mit welchen Erwartungen gehen wir irgendwie auch rein? Also gehe ich jetzt als Frau davon aus, naja, natürlich bezahlt der Mann und er denkt immer, oh ja, aber die sind jetzt alle so emanzipiert, ja, machen wir da nicht 50-50. Also es ist eine komische Situation, ne?
Ja, und von der Emanzipation beziehungsweise von Gleichberechtigung sind wir immer noch sehr weit entfernt, denn Männer verdienen immer noch mehr Geld. Und ich dachte, das wäre jetzt der Grund, wieso ich sagen könnte, der Mann bezahlt. Aber ich befinde mich eben in einer sehr privilegierten Situation, dass ich finanziell abgesichert bin. Deswegen denke ich mir so, ich zahle. Aber bei meinen Freundinnen würde ich schon sagen, so, ey, lass den Typen zahlen, auf jeden Fall.
Weil der mehr Geld verdient.
Weil der sicherlich mehr Geld verdient.
Ja, schon interessant, ne? Also ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Also sprich mal miteinander drüber. Ich weiß, also wie hättest du es denn gerne und so? So, wollen wir es auf? Also, weil.
Es ist so unangenehm. Und wann spricht man dann davor? Ich habe auch so eine Situation erlebt, tatsächlich. Ich war mal essen in einer Gruppe und dann kam die Rechnung und ich habe dann die Rechnung genommen und meinte, es geht auf mich. Und dann hat eine Person in der Gruppe gesagt: So macht man das nicht. Man sagt vorher, dass man einlädt und man schaut nicht dann auf die Rechnung und sagt, ich lade jetzt ein. Und ich war so perplex von dieser Situation. Ich war so, okay, zahle ich jetzt trotzdem. Und ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche Meinungen zu zahlen, nicht zahlen. Und oh, wirklich, wenn die Rechnung kommt, alles in mir ist so, oh Gott, ich kotze gleich. Deswegen, was ich meistens mache, ist, ich sage, ich gehe aufs Klo, ich gehe zu der Bedienung und ich zahle, ich komme zurück und sage, du bist eingeladen, komm, wir gehen jetzt. Einfach, um diese unglaublich unangenehme Situation zu vermeiden.
Ich finde es schwierig, ich habe auch keine eindeutige Antwort.
Du beschreibst in deinem Buch den Cinderella-Komplex. Was ist das und kannst du darauf ein bisschen mehr eingehen?
Ja, der Cinderella-Komplex bedeutet eigentlich, ja, da sind wir sehr bei dieser, beim Machtverhältnis und bei Abhängigkeiten. Also, dass Frauen eher so sozialisiert werden, ein Mann rettet mich. So, ein Mann rettet mich und er kommt auf seinem Schimmel dahergeritten und sorgt für mich und ist finanziell meine Rettung oder was auch immer. Und das ist so ein bisschen der Cinderella-Komplex, der, finde ich, für beide Seiten nicht gut ist. Mhm. Und da gehören natürlich auch mal dann zwei Leute mit dazu und die natürlich unterschiedlich geprägt sind und in ihren eigenen Mustern hängen und so weiter. Aber wenn das Ergebnis ist, einer kümmert sich um die Finanzen und für den anderen ist das auch okay, dann kommt man halt auch schwer wieder raus aus diesem Cinderella-Komplex mit allem, was dann noch so da dran hängt. Ne?
Und selbst wenn man da rauskommt, weil ich würde sagen, dass ich diesen Cinderella-Komplex zum Glück nicht mehr habe. Als Kind kann ich mich tatsächlich daran erinnern, habe ich mal zu meinen Eltern gesagt, ich heirate mal einen reichen Mann. Und zum Glück hat meine Mutter so reagiert, dass sie so meinte, nee, das geht gar nicht, was sagst du da, sag das nie wieder. Und ich habe das seitdem sehr stark hinterfragt und mir ist auch wirklich bewusst geworden, nee, ich will der reiche Mann sein. Aber selbst da muss ich sagen, man vergleicht sich ja selbst unterbewusst mit anderen Menschen in unserer Gesellschaft. Und es ist einfach so, dass es so aufgebaut ist, vor allem sobald Kinder im Spiel sind, ist der Mann die Person, die das Geld nach Hause bringt und die Frau gerät in eine Abhängigkeit. Mhm. Also was kann man dagegen machen?
Also schon mal vorher drüber sprechen. Ja, siehst du ganz oft, dass du, ach ja, jetzt hab ich ein Kind bekommen, was machen wir jetzt so? Okay, wow. Ja, ich hab vorher drüber geredet. Ich glaube, das ist ein ganz großer Fehler, der hat immer wieder begangen wird, dass es nicht thematisiert wird. So, und dann, wenn man es nicht thematisiert in der Beziehung, greifen Automatismen, wie man das halt macht. So, wie haben unsere Eltern das gemacht? Wie machen unsere Freunde das? Also so dieses, ich werde halt so mitgeschwemmt versus ich treffe aktive Entscheidungen. So. Und das ist halt ein Gespräch, das ist eine gemeinsame Lebensplanung, die auch eine gemeinsame Finanzplanung mit beinhaltet. Ja, also willst du dein Eigenheim haben und ich will eigentlich, habe ich keinen Bock auf Immobilien, Eigenheim und irgendwie sesshaft werden, sondern, ja, keine Ahnung, will dafür lieber irgendwie mehr in Urlaub fahren oder was, keine Ahnung. Und so wird Geld halt häufig zum Streitthema, was aber einfach nur mangelnde Kommunikation ist und also fehlendes Alignment. So, wir müssen ja nicht überall auch der gleichen Meinung sein, aber dann geht es darum, wie in allen Lebensbereichen auch, Kompromisse zu finden und darüber zu sprechen. Und dann, ja, ist es halt oft mal nun mal so, dass die Frauen länger zu Hause bleiben, ne, länger in Elternzeit sind, danach Teilzeit arbeiten und so weiter. Was ich als Mama auch verstehen kann, so, ja, rein emotional, rein finanziell natürlich absolut fatal, aber emotional und rational, ja, sind nun mal oft auch einfach Gegensätze.
Rational kannst du das nicht verstehen, weil man sich so abhängig macht.
Genau, rational macht es natürlich keinen Sinn, irgendwie länger zu Hause zu bleiben und so weiter, also rein finanziell, aber emotional und teilweise auch biologisch und so weiter. Also ja, kann ich alles komplett nachvollziehen, warum Frauen dann doch länger zu Hause bleiben. Und auch das muss dann aber meiner Meinung nach auch finanziell in der Partnerschaft abgebildet werden. So, und da reden wir von Ausgleichszahlungen. So, also wenn man jetzt mal den Case aufmacht, es kann ja nicht sein, dass ich zu Hause bleibe, ein Jahr, zwei Jahre, oh, dann kommt noch das zweite Kind, das ist auf einmal 5, 6, 7 Jahre, zu Hause bleibe, kein Einkommen generiere, nur Elterngeld, was übrigens seit Einführung nicht einmal angepasst wurde, das liegt bei 1.800 Euro, das Maximum, ist nicht auf die Inflation angepasst worden, gar nichts. Ja, das ist einfach verdammt wenig Geld so. Aber ganz anderes Thema. Verpasse Karrierechancen, verpasse Einkommen, zahle, kann nicht finanziell vorsorgen für meine Zukunft. Du, lieber Herr, kannst das alles, machst deine Karriere, kannst schön in dein Töpfchen sparen. Und ich, die dafür sorgt, dass das für dich überhaupt möglich ist, weil ich halt zu Hause bleibe, krieg in der Zeit nichts. Das funktioniert halt nicht. Also auch da klare Empfehlung, wieder über die Zahlen sprechen, das vorzubesprechen. Und dann geht meiner Meinung nach Cash von links nach rechts. Ja, da muss es eine Ausgleichszahlung geben. Das muss man sich anschauen und sagen, hey, dadurch, dass ich jetzt hier die Familie versorge und übrigens nur aufgrund dessen kannst du überhaupt Karriere machen, kannst du überhaupt arbeiten gehen und so weiter, da ist ein finanzieller Ausgleich fällig. Also bitte 500 Euro jeden Monat überweisen, dass ich weiter meine ETFs besparen kann, dass ich weiter in meine Rentenversicherung sparen kann, dass ich hier mir weiter mein finanzielles Polster aufbauen kann.
Glaubst du, Eheverträge sind sinnvoll dafür?
Lebensnotwendig.
Okay, das ist so interessant. Und ich habe so ein riesengroßes Learning momentan, weil ich dachte immer so, niemals ein Ehevertrag, das ist super unromantisch und es geht doch um Liebe. Aber ja, desto älter man wird und desto mehr Fälle man so mitbekommt von, das war die große Liebe und dann puff, ist es weg. Und meistens ist es leider die Frau, die dann ohne irgendeine finanzielle Absicherung dasteht. Und das ist halt super, super ungerecht. Dementsprechend ist es vielleicht sogar romantisch, einen Ehevertrag abzuschließen.
Es ist ein Beweis von Liebe, es ist ein Beweis von Augenhöhe, es ist ein Beweis von, okay, wenn dir das wichtig ist, dann machen wir das. Und ich finde, es ist auch nochmal so eine Art Test, ja, so eine Art Match. Matching nochmal, wenn ich jetzt gegen jemanden gegenüber habe, ich bin kurz davor, den zu heiraten, dann sage ich, ey, verdammt, machen wir aber gar nicht, würde ich mir schon mal denken, so, ha, was ist denn jetzt los? Ich glaube, wir müssen hier nochmal über zwei, drei Sachen sprechen, weil so dieser Ehevertrag sorgt dafür, dass wir finanziell auf Augenhöhe sind, dass ich abgesichert bin im Alter, wenn du, keine Ahnung, dir vielleicht was überlegst. Und das ist, also deswegen so dieses, wie tickt jemand finanziell, also da sind wir wieder bei Finanzen und Macht und Augenhöhe, wenn jemand die ganze Zeit sich so über mich stellt, auch finanziell und dadurch vielleicht so seine Macht aufrecht erhält, das ist absolute Red Flag. Die Frauen sitzen auch nicht selten bei uns in den Programmen und sagen so, ja, mein Partner zieht nicht mit oder dies oder das. Und was da ja auch noch mit reinschwingt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die Möglichkeit auch selber zu haben, sich trennen zu können. Das ist finanzielle Unabhängigkeit, das ist finanzielles Empowerment, nicht da sitzen zu müssen und so abhängig zu sein von jemandem, Partner, Partnerin, ist ja egal, und sich eben nicht trennen zu können. Und das kommt gar nicht so selten vor, dass Frauen in Beziehungen verharren, weil sie finanziell keine andere Möglichkeit sehen.
Ja, du hast in deinem Buch auch geschrieben, dass 28% wegen finanzieller Sicherheit in Beziehungen bleiben. Das ist schrecklich. Das ist ein Käfig. Das war kein schöner.
Ja, absolut. Und ich meine, die Gegenseite ist ja auch nicht doof. Ja. Wir checken das ja auch. Also ja, das ist, glaube ich, nicht das, wie man sich Beziehungen vorstellt. Ja.
Aber sagen wir mal, es läuft jetzt noch gut in Beziehungen. Wie sollte man sich dann die finanzielle Last in so einer Paarbeziehung am besten aufteilen? Gibt es da Modelle?
Genau, da gibt es zum Beispiel ein Modell, was häufig empfohlen wird, ist das Drei-Konten-Modell. Ne, mhm. Was das halt beinhaltet, ist, man hat ein gemeinsames Konto, auf das gehen beide Gehälter. So, ja, alles wird erstmal gesammelt auf einem gemeinsamen Konto. Von da gehen dann auch alle gemeinsamen Ausgaben ab: Miete, Urlaube, alles für die Kinder, whatever. Und dann wird das, was übrig bleibt, in Anführungsstrichen, hoffentlich setzt man sich das Ziel, was übrig bleiben soll, wird dann aufgeteilt und auf die einzelnen Konten sozusagen zurücküberwiesen. Das kann man dann 50-50 aufteilen, das kann man 70-30 aufteilen, wie auch immer. Ja, kann man daran aufteilen, wer hat jetzt mehr eingezahlt oder weniger oder auch das. Da ist ja schön viel Spielraum. Oder man macht es einfach 50-50, keine Ahnung, was sich halt so fair anfühlt für die einzelnen Parteien. Und dann habe ich mein eigenes Konto, du hast dein eigenes Konto, alles andere schon bezahlt. Und dann kann ich mit meinem Geld machen, was ich will, vorsorgen, noch einen Trip hier und da machen und die andere Person halt eben auch. So, und so hat man dieses Gemeinsame ganz gut abgedeckt. Und aber jeder hat auch noch sein eigenes. Genau. Man kann es auch umgedreht machen, dass erst alles auf die einzelnen Konten geht und dann überweist man was, einen Anteil auf das Gemeinsame und davon gehen die Kosten ab. Aber so vom Konzept her, gemeinsame Kosten halt auch gemeinsam zu tragen und dann aber auch, dass jeder noch sein eigenes Konto hat.
Und findest du es dann fair, wenn eine Person mehr Geld verdient, die Person mehr Geld auf dieses dritte Konto überweist?
Tja, da sind wir wieder.
Ja.
Da sind wir wieder in der Thematik, ne? Da gibt's nicht unbedingt eine einheitliche Aussage. Also, man könnte argumentieren und sagen, naja, mal verdiene ich mehr Geld, mal verdienst du mehr Geld. Und bevor wir das irgendwie jedes Mal so gehopst wie gesprungen, in dem Fall, den wir gerade hatten, die Mutter bleibt irgendwie länger zu Hause, könnte man sogar sagen, naja, der Mann verdient jetzt irgendwie deutlich mehr, zahlt auch irgendwie alle Kosten und so weiter. Also man kann das dann eigentlich ganz gut hin und her schieben. 50-50 ist wahrscheinlich das Einfachste. Ich kenne aber auch ganz viele Paare, die sagen so, ah nee, finde ich unfair. So, ne, finde ich unfair, dass, keine Ahnung, ich jetzt vielleicht mehr arbeite und mehr Geld verdiene und dadurch auch mehr zahlen soll. Auf der anderen Seite kann man dann als andere Person auch sagen, naja, also meinetwegen brauchen wir jetzt nicht die riesige Wohnung hier. So, die wolltest du haben. Ja, warum soll ich jetzt die Hälfte von dieser riesigen Wohnung mitzahlen, obwohl ich eigentlich weniger verdiene? Da sind wir wieder bei Alignment und Werten und was ist uns wichtig und
reden,
für sich selber auch erstmal klar haben.
Hast du vielleicht einen Tipp, wie man so ein Gespräch mit seinem Partner oder Partnerin überhaupt führen kann? Also irgendwelche Hilfsmittel, vor allem wenn dieses Thema mit so viel Scham behaftet ist.
Also ich würde es immer versuchen, so ja sachlich, inhaltlich wie möglich anzugehen. Also ich finde, also erstmal muss ich ja meine eigene Arbeit sozusagen machen. Ich muss erstmal selber wissen, was ist mir wichtig, was sind meine Ziele. Und da kann ich ja schon mal die Vorarbeit leisten und dann auf die andere Person zugehen und sagen, du, ach übrigens, ich fände es irgendwie total spannend zu erfahren, wie ist da eigentlich deine Einstellung so zu Geld? So, was sind so deine Träume? Wo siehst du denn uns in, so eine Bewerbungsfrage, wo siehst du uns in 5 bis 10 Jahren? So, ist dir ein Eigenheim eigentlich wichtig? Ich weiß, deine Eltern haben ja ein Eigenheim. So, und einfach so spielerisch, man muss jetzt ja keine Agenda haben, aber einfach mal so reinzufühlen, so, hey, ich habe reflektiert, mir ist das und das wichtig, wie ist es eigentlich bei dir? Weil wir wollen jetzt eine gemeinsame Zukunft aufbauen. So, und ich möchte natürlich, dass unsere beider Bedürfnisse bedient werden. Und dazu muss ich aber deine halt irgendwie auch kennen. Und so kann man sich ja dann entlang hangeln. Und ich finde, ein guter Outcome wäre schon, zu erfahren, was der anderen Person wichtig ist. So, und wo kann, bin ich bereit, Kompromisse einzugehen? Was ist Verhandlungsbasis? Und was dann halt eben auch nicht?
Mhm.
Ich glaube, wenn ich wirklich ein wahres Interesse daran habe, das für beide Seiten gut ist, dann kommt das, glaube ich, ganz automatisch.
Also sagen wir mal, wir sind jetzt in einer finanziellen Abhängigkeit, in einer Beziehung. Wie kommt man da wieder raus? Was sind die ersten Schritte?
Ja, dann muss man jetzt wahrscheinlich nochmal, also gibt es einen Ehevertrag und so weiter, ne? Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt hier in einer Beziehung und ich bin finanziell abhängig und möchte aus der Abhängigkeit raus, dann ist das auch wieder ein Gespräch. Das Gespräch ist eigentlich der erste, also wenn es noch möglich ist, ein Gespräch zu führen, ja?
Genau.
Wenn ich schon so in so einer toxischen Situation bin und der andere findet das eigentlich auch ganz geil, dass ich finanziell von dem abhängig bin. Das sind jetzt wahrscheinlich 2 unterschiedliche Szenarien, ne? Also gibt es eine gemeinsame Lösung? Ganz oft ist es auch wirklich so, dass die Frauen das bei den Männern ansprechen und sagen, ja stimmt, du hast recht, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also oft haben Frauen auch so eine Abwehrhaltung und sagen, ah ja, der will das bestimmt alles irgendwie gar nicht und so. Aber Fakt ist, die haben noch nie drüber nachgedacht, weil es ist nicht deren Thema.
Ja.
So, ne, die denken das nicht mit. Das ist für die vollkommen Wumpe. So.
Ja.
Und auch da liegt es dann halt in der Verantwortung der Frau zu sagen, hey, ich habe hier gerade was entdeckt, es fühlt sich total komisch für mich an. Das möchte ich so eigentlich nicht. Lass uns mal bitte darüber sprechen. Wenn das möglich ist, fein. Wenn es nicht möglich ist, ja, da sind wir wahrscheinlich schnell bei irgendeiner Trennungsberatungsgeschichte oder so, ne? Also wie komme ich selbst in finanzieller Abhängigkeit aus dieser Beziehung halt raus und wie kann ich mir dann meine Finanzen so aufbauen, dass ich halt auf eigenen Füßen stehen kann? Also Geld im eigenen Namen haben.
Mhm.
Wo nicht mein Name draufsteht, das gehört halt auch nicht mir.
Mhm.
Und eine Vollmacht zum Beispiel zu einem Konto von jemand anderen ist nicht mein Konto, ist auch nicht ein gemeinsames Konto. Die Vollmacht stellt ja derjenige, aus dem das Konto gehört. Der hat mir die ausgestellt, der kann die auch dir direkt wegnehmen und dann komme ich nicht mehr ans Konto. So, die Immobilie, wo ich nicht mit im Grundbuch stehe, ist nicht meine Immobilie.
So. Sehr guter Punkt. Was denkst du, sind die besten Werkzeuge, um langfristig im Alter finanziell vorzusorgen? Also auf jeden Fall investieren,
ja.
Schauen, dass man dass das Geld deinen Namen trägt, wie du sagst, oder eben auch diese physischen Anlagemittel wie Häuser und so weiter, dass es auch mit dir gehört, selbst wenn du es mit einem Partner oder mit einer Partnerin gekauft hast. Welche Werkzeuge gibt es noch?
Also die Mechanik ist ja eigentlich immer das Gleiche, ne? Geld verdienen, Geld sparen, Geld investieren.
Mhm.
So, das, it is what it is. So, je mehr du verdienst, desto mehr davon sparen, umso mehr kannst du investieren. Immobilien, ja, jein. Ich finde, ein ganz großer Trugschluss in Deutschland ist, dass das Eigenheim mich rettet.
Ja.
Das Eigenheim kostet richtig viel Geld, die ganze Zeit. Das kostet auch noch richtig viel Geld, wenn ich da drin wohne. Und es ist häufig ein Trugschluss, dass die Frauen sagen, ja, aber ich habe ja ein Eigenheim. Dann sage ich, ja, das ist ja gut, du zahlst also keine Miete im Alter. That's it. Mehr ist dein Eigenheim nicht. Dein Eigenheim ist einfach nur, dass du keine Miete zahlst. Dein Eigenheim kauft dir nicht deine Klamotten, dein Eigenheim kauft dir nicht deine Lebensmittel und finanziert auch nicht deinen Urlaub. Ein Eigenheim alleine reicht nicht. Und ein Eigenheim kostet auch immer wieder Geld. Da muss das Dach neu gemacht werden. Dann sind irgendwelche Sanierungsgeschichten fällig. Ne? Also dieses Eigenheim wird gerade von uns Deutschen, wir lieben ja unser Betongold,
ja.
Sehr oft überschätzt. Und es ist oft der finanzielle Ruin, gerade von dann auch alleine stehenden Frauen. Wie willst du das machen?
Oh, wow.
So. Das Eigenheim ist eigentlich, also eine gute Investition ist etwas, was mir Cash bringt. Und ein Eigenheim bringt mir kein Cash. Das frisst mein Cash auf. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, ETFs am besten, Aktien-ETFs an der Börse, eine private Rentenversicherung, obwohl ich jetzt so viel Versicherungsbashing sozusagen betrieben habe.
Also private Rentenversicherung?
Private Rentenversicherung von einer Honorarberatung idealerweise. Das macht durchaus Sinn, das so als Grundbaustein zu haben. Krypto und so weiter ist für mich jetzt eher Spielwiese, weil recht hohes Risiko. Und dann, was eigentlich auch immer noch beste Investition ist, ist eigentlich Humankapital, also in mich selber investieren. In meine Fähigkeiten, in meine
Gesundheit,
in mein Netzwerk, in meine Gesundheit, in Beziehungen, also ja, das in mein Wissen vor allem, in meine Fähigkeiten, weil das ist ja das, was ich zu Geld machen kann. No matter what. Ja, also das ist auch das, das kann mir auch keiner nehmen. Mein Wissen, mein Mindset, meine Fähigkeiten, meine Skills, hier noch eine Ausbildung zu machen, sich da weiterzuentwickeln. Weil auch da künstliche Intelligenz und so weiter, ja, die Wirtschaft wächst, ist alles cool. Aber gleichzeitig wird es ja auch immer wieder krasse Umwälzungen geben in der Wirtschaft, dass mein Job vielleicht auf einmal gar nicht mehr gebraucht wird. So, um mich da auch weiterzuentwickeln, dann brauchen wir nicht über ETFs reden, dann reden wir darüber, dass ich gar kein Einkommen habe. So,
stimmt.
Ne? Und auch was du sagst, fit bleiben, weil für viele sieht die Realität auch einfach so aus, dass sie mit 67 nicht in Rente gehen können, weil das Geld dann halt nicht reicht. So, und dann muss ich aber auch so körperlich fit sein, dass ich vielleicht noch mir ein paar hundert Euro nebenbei verdienen kann.
Richtig.
Also ganz viele verschiedene Faktoren und Humankapital, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen.
Wichtig, dankeschön. Ja. Unsere G-Tipps. Wir haben jetzt noch eine ganz kleine Rubrik und zwar die G-Tipps. Eine Sache, die du den ZuhörerInnen gerne mitgeben wollen würdest, ist jetzt vielleicht eine Wiederholung wieder von dem Ganzen, was wir gesagt haben, aber es ist eben auch ein wichtiges Thema und auch viel zum Einprägen. Ich habe mir die Frage überlegt, wie startet man am besten, wenn man keine Ahnung von Investieren hat? Vielleicht hilft dir diese Frage, um eben einen Tipp zu geben an die Zuhörerschaft.
Genau, also wenn jetzt jemand sagt, ich habe gar keine Ahnung von Geld, von Investieren und so weiter, wie fange ich da jetzt an? Auch da würde ich sagen, der Anfangspunkt bin wieder ich. Ja, ich muss in mein Wissen investieren. Was aber jede auch mal machen kann, ist, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen. Ne? Also habe ich irgendwo noch unbezahlte Rechnungen, Schulden, Vermögen, das mal so aufzuschreiben. Das muss ja keine endlange Excel-Tabelle sein, aber sich einfach mal zu vergewissern, wo stehe ich denn eigentlich? Habe ich mehr Schulden als eigentlich Cash oder umgedreht? So, und dann, ach ja, hier habe ich ja noch ein Mietkautionskonto, sind ja auch noch 2000 Euro drauf. Also eigentlich ist das auch eine ganz schöne Übung. Haushaltsbuch führen würde ich auch wirklich jedem empfehlen. Ja, ich weiß, es ist irgendwie super langweilig und wenig sexy. So, wir wollen ja aus diesem Gefühl, auf diesem diffusen Gefühl raus, halt in die Fakten, in die Rationalität. So, also wie viel kommt rein und wie viel geht raus und wofür? Und wenn man das mal aufschreibt, 3 Monate lang ist eigentlich reicht schon, ist ein ganz guter Zeitraum, dann sieht man so die Muster. Dann sieht man, ach, ich habe schon wieder einen Zehner für irgendwas gelassen. Ach, warum habe ich eigentlich x Konten, x Abos, die ich eigentlich gar nicht benutze, so, ne? Warum habe ich eigentlich 2 Riester-Rentenversicherungen? Also, so dieses, was einfach so mit durchrauscht, das ist so oft so dieses Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern, ich weiß gar nicht, wo es hingeht. Ich glaube, das ist so den Status quo, sich selber mal klar zu machen und wirklich in diese Kontrolle zu kommen, in eine Achtsamkeit im Umgang mit Geld. Also, mir geht es nicht darum, dass die Leute sich irgendwie, ins Unglück sparen oder so. Sondern in einen achtsamen Umgang mit Geld zu kommen. So, und ich glaube, wenn man das geschafft hat, ist man schon sehr, sehr weit. Und dann investieren und so weiter, kommt alles nachgelagert, aber es macht meiner Meinung nach vorher auch gar keinen Sinn. Das ist dann so, bei uns ist Investieren Schritt 7 von 7 und nicht Schritt 1 von 7, sondern erstmal Selbstanalyse, Status quo, dann kann man weitergehen mit Glaubenssätze, Mindset und so weiter. Aber ich glaube, das ist erstmal ein schöner erster Schritt, den wirklich auch jeder machen kann, ohne jetzt irgendwelches Wissen zu haben. Haushaltsbuch-App runterladen, eintragen, gut ist. So, dauert 20 Sekunden am Tag.
Sehr gut, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ich konnte auf jeden Fall sehr viel für mich mitnehmen und ich bin total dankbar, dass du hier bist und dass du so viel von deinem Wissen mit uns geteilt hast.
Freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht.
Dankeschön, Dankeschön. Und auch danke an alle ZuhörerInnen da draußen. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Uns gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findet ihr natürlich in den Shownotes. Uns gibt's auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Lasst uns da gerne in den Nachrichten oder Kommentaren wissen, wie ihr die Folge fandet und welche Wünsche ihr für die nächsten Folgen im Thema Gästinnen oder eben auch ja, Wunschthemen habt. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch bei G-Spot. Bye!
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, P. Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Ton und Schnitt
Konstantin Langer.
Kennt ihr schon das Lederhosenkartell? Unsere Hörempfehlung zum Oktoberfest. Ein einmaliges Hörerlebnis findet die Taz. Wie Goodfellas, nur über Wiesen statt Mafia, sagt der Fokus. Und die Süddeutsche schreibt, ein wilder, fabelhafter Rikscha-Ride, der jedem selbst überlässt, ob er die Wiesen ein bisschen mehr oder weniger hassen will. Hier ist der Trailer.
Ich bin Alexander Gutsfeld. Hauptberuflich Journalist, nebenberuflich Rikscha-Fahrer. In diesem Podcast nehme ich euch mit auf das Oktoberfest und in meine Rikscha. It's Oktoberfest. It's the price. Sorry.
There's Deutsch, Bayern, and there's Bayern. Bayern is better.
Es geht um den Aufstieg der Münchner Schickeria.
Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Und wie ein Mann namens Gerd Käfer die Wiesen vom stinknormalen Volksfest zum exklusiven Promi-Treff gemacht hat.
Eine Carpaccio-Roulade aus Kalb, das Feinste, was Sie im Moment kriegen können, wird mit Senfbutter überbacken.
Katy Perry im Dirndl.
Es geht ums Harz, dem After-Wiesen-Club, der im April 2019 von 160 Sondereinsatzkräften der Polizei gestürmt wurde.
Da, wo der Alkohol rübergeflossen ist, da ist auch meine Drogen rübergeflossen.
Es geht um Sexarbeiterinnen. Und um Koksdealer, die auf der Wiesn das Geschäft des Jahres machen.
Alexandra, when we get back, me and you, should we go sniff some cocaine?
Es geht um kriminelle Polizisten.
Waren die bisher größten internen Ermittlungen, die in der Geschichte der Bundesrepublik in diesem Umfang gegen Polizeibeamte geführt wurden.
Und es geht natürlich ums Bier.
So, und jetzt nehmen wir alle unsere Krüge in die Hand.
Und wie ein Mann dem Münchner Bieradel den Kampf ansagt.
Wir trinken auf das persönliche Wohl unseres bayerischen Ministerpräsidenten und seiner lieben Frau Karin. Auf unsere herrliche bayerische Heimat und unsere geliebte Vaterstadt München. Prost benannt!
Das ist das Lederhosenkartell. Ein Podcast für alle, die die Wiesn lieben, die sie hassen oder selbst noch nie da waren. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Das ist wie eine Liebe. Kennst du Schmetterlinge im Bauch? 1000 Schmetterlinge. Nicht 1000 Maus kriegt, 1000 Schmetterlinge.